vor dem Hintergrund müssen wir ein bisschen was wahrscheinlich nochmal machen vom letzten Mal. Ich würde gern Kapitel 5 einsteigen mit euch nochmal heute Abend und dass wir dann zusammen lesen, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Und vielleicht ist ein bisschen was dabei, was sich überschneidet im letzten Mal. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Genau. Kapitel 5, Verse 1 bis 7.
Du, anfangen, Stefan. Können wir. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen?
Welcher aber niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch aufmachen und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch aufzumachen und hineinzusehen.
Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen.
Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde.
Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß.
Dankeschön. Gut, da haben wir das letzte Mal schon mal ein bisschen reingeschaut in die Verse. Da würde ich heute gern mit euch weiter und ein bisschen tiefer einsteigen. Gell? Wir haben ja, wenn wir in das 4. Kapitel zurückgehen, da war ja diese Begegnung, oder? Johannes wird in den Himmel hinaufgeholt und dann heißt es, nach diesem sah ich. Gell? Und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und so weiter. Dann sieht er ja verschiedene Dinge. Gell? Vielleicht bringen wir so ein bisschen zusammen, was sieht er alles, als er dort in den Himmel hineinblickt. Vielleicht bringen wir auch die Reihenfolge noch ein bisschen zusammen. Was war das Erste, was ihm im Himmel aufgefallen war?
Es sah einen Thron.
Genau. Gell, zuerst heißt es sogar, diese Tür geöffnet in dem Himmel, gell? Dann sieht er den Thron, jawohl. Dann haben wir diese Farben gesehen, ne, in denen dieser Thron schillert und der auf dem Thron sitzt. Was war dann das Nächste, was er nach dem Thron und dem, der auf dem Thron war, gesehen hat? Das heißt Gott, gell? Das ist das Erste. Ne? Und das gibt auch so ein bisschen eine Reihenfolge vor in unserem Leben. Ist Gott auch das Erste in unserem Leben? Ne? Ist er wirklich die Nummer 1 in unserem Leben? Dann gehen wir weiter. Was ist das Zweite gewesen, das ihm aufgefallen ist dort in dem Himmelsthronsaal?
Die 7 Feuerfackeln.
Jawohl, aber bevor er die 7 Feuerfackeln sieht, was sieht er zuerst?
Die Siegesgrenze.
Ne? Jawohl. Und bei wem sind diese Siegesgrenze?
24 Ältesten.
Genau, gell? Da sieht er diese 24 Ältesten, dann sieht er diese 7 Feuerfackeln, die von dem Geist Gottes sprechen, gell? Und dann haben wir gesehen, dass sein Blick hängen bleibt. Sehr gut, genau, das gläserne Meer. Jawohl. Und dann bleibt es wo hängen?
Bei den 4 lebendigen Wesen.
Jawohl, bei diesen 4 lebendigen Wesen. Gell? Die beschreibt er dann ja etwas ausführlicher. Dann haben wir auch etwas ausführlicher über diese 4 Wesen nachgedacht. Dann kommt diese Anbetung der Ältesten. Und jetzt kommt wieder ein Siehe. Gell? Was sieht er denn dieses Mal, der Johannes? Kapitel 5, Vers 1. Ein Buch, jawohl, gell? Jawohl, gell? Ein Buch. Und das können wir uns jetzt nicht, dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen wie unsere Bücher. Selbst wenn ich jetzt kein Griechisch kann, dann weiß man ja ein bisschen aus der Geschichte heraus, wie die Bücher damals ausgeschaut haben. Wie haben sie denn ausgeschaut? Jawohl, gell? Das waren also keine Bücher wie bei uns heute, das war dann eher eine Schriftrolle. So, davon muss man wohl ausgehen. Ne? Das heißt, wenn ich hier mal so eine Schriftrolle male. Ja? So, das heißt, es ist eine Schriftrolle gewesen. Gell? Das wird auch nochmal deutlich, wenn wir zum Beispiel mal in Offenbarung Kapitel 6 hineinschauen. Da ist es ganz spannend, auch dieses Umfeld, in dem die Menschen lebten, wird uns in der Bibel nämlich immer wieder ganz nett erklärt. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 6, Vers 14 mal hineinschauen, da wird ein Vergleich gezogen. Kann mal jemand vorlesen oder vielleicht zieht es jemand gleich?
Und der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerissen.
Perfekt. Jetzt steht bei dir Schriftrolle, da steht nicht bei jedem Schriftrolle.
Da steht Buchrolle.
Buchrolle, ja? Bei euch auch, ja? Oder auch Buch. Ne? Das heißt, da merkt man immer, okay, die reden damals noch nicht von solchen Büchern, wie wir heute haben, sondern die reden von Schriftrollen, die man zusammengerollt hat. Gell? Das heißt, das, was der Johannes jetzt sieht, was ihm bisher noch gar nicht aufgefallen war, ist, dass dort eine Schriftrolle ist. Ja? Und wo ist diese Schriftrolle?
In der rechten, der auf dem Thron sitzt.
Mhm. Okay, das heißt, hat da jeder bei euch in der rechten stehen?
In der rechten, ja.
Gut, hat keiner eine Fußnote?
Nee. In der anderen Bibel.
In der anderen Bibel, da ist eine Fußnote. Bitte. Danke. Woher weißt du, da steht es?
Fußnote.
Fußnote, genau. Na, da steht im Griechischen Epi und Epi heißt auf.
Also ist das praktisch so, wie wenn die da so drüber schwebt?
So wie die das früher gemalt haben, oder?
Ja, genau. Wie darf man sich das wahrscheinlich vorstellen? Das heißt, nicht nur in, also in kann man schon auch übersetzen, gell? Aber das Wort, das im Griechischen verwendet wird, heißt erstmal auf. Na, das heißt, wenn die auf der rechten liegt, wie muss man sich das jetzt vorstellen?
Schwebt wahrscheinlich so.
Nein, die liegt da auf, die muss nicht schweben. Es liegt auf meiner rechten und gleichzeitig auch in. Aber warum liegt es auf meiner rechten?
Weil
ich sie ihm geben will. Verstehen wir?
Ja.
Na, das liegt auf, oder? Das heißt, er hält die nicht fest im Sinne von, ich gebe das nicht her, gell? Sondern die liegt auf, man kann auch in übersetzen, es ist völlig korrekt. Ne? Aber dieser Gedanke auf transportiert nochmal was mit, nämlich, wenn das aufträgt, ich gebe das her. Ich will die hergeben. Gell? Das heißt, wir haben ein Buch, ich schreibe mal Buchrolle, und jetzt haben wir gesehen, jetzt schreiben wir es auch mal bewusst so hin, oder? Auf. Und zwar wo? Jawohl, auf der rechten. Also wenn ich Bibel lese, dann mache ich das oft so, dass ich mir die dann unterschiedlich farbig markiere, die Abschnitte. Gell? Das ist, hat einen gewissen Charme, weil dann sieht man diese einzelnen Gedankengänge, ne? Da bleibt es immer hängen. Also ich kann euch da nur ermutigen, ne? Ich habe immer ein ganzes Portemonnaie an Stiften dabei und dann an verschiedenen Farben und dann wird alles bunt gemacht da drin. Gell? Also, und das hat was, weil man dann danach bestimmte Gedankengänge auch gleich wieder nachvollzieht. Das heißt, macht Beobachtungen, die er macht ruhig in verschiedenen Farben. Gell? Also bei mir haben Farben nie eine Bedeutung im Sinne von Verheißung oder Warnung oder sonst was. Das würde ich keine zwei Sätze lang durchhalten. Da müsste ich mir viel zu viel Gedanken machen. Bitte? Sondern bei mir haben Farben einfach nur den Grund, dass ich mir das markiere. Und dann kann ich gleich im selben Satz, wenn was damit wieder zusammenhängt, das mit derselben Farbe wieder markieren und habe schon wieder einen Zusammenhang hergestellt. Ne? Und dadurch fallen einem bestimmte Unterschiede immer wieder auf. Also kann ich euch nur ermutigen, macht es so. Das heißt, das sind drei Beobachtungen, die wir machen. Gell? Die erste ist eine Buchrolle. Und diese Buchrolle ist auf der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. So, das heißt, wenn ich jetzt mal nur das betrachte, um was geht es also hier? Wer ist denn der, der auf dem Thron sitzt? Müssen wir erstmal das klären. Das ist Gott. Ne? Das ist der lebendige Gott selbst, der Vater. Gell? Der sitzt auf dem Thron. Und in seiner Rechten oder auf seiner Rechten hält er eine Schriftrolle, eine Buchrolle. Das heißt, um was geht es? Was beinhaltet das? Was hat es mit so einer Buchrolle auf sich? Bitte?
Eine Information.
Das ist Information, richtig. Warum in einer Buchrolle?
Weil es damals noch keine Bücher gab.
Richtig, genau. Warum würden wir heute ein Buch nehmen? Damals eine Buchrolle. Da gibt es ein schönes Sprichwort. Wer schreibt?
Der bleibt. Beim Kartenspielen.
Wer schreibt, der bleibt. Ist egal, gilt an der Stelle auch. Und genau das ist der Gedanke, wenn wir jetzt eine Konkordanz nehmen würden und würden einfach mal Stellen über Buch in der Bibel anschauen, dann würden wir ganz schnell herausfinden, dass der Gedanke hinter einem Buch immer der war, dann ist es Gell, wenn ich was rede, oder? Das ist nachher wieder vergessen. Und das, wenn 10 Leute hier sitzen, dann hören 5 das eh anders, als ich es gesagt habe. Gell? Gestern haben wir mit den Kindern einen Film geschaut, das war ganz spannend. Da nimmt einer dem anderen ein Versprechen ab und am Ende vom Film haben die was behauptet. Das hat er gar nicht versprochen. Ganz was anderes. Ich hatte natürlich recht, ich habe dann den Film wieder zurückgespult, habe ihnen das gezeigt und dann hatten wir beide recht. Beide Gedanken kamen drin vor. Na? Und jeder hat es anders. So und so verstehen.
Er hat so verstanden, wir haben es ganz anders verstanden.
Das Problem natürlich, das Problem war dasselbe. Das Problem war dasselbe wie mit meiner Schwester. Wir haben immer beide recht, aber nie die gleiche Meinung. Ne? Das war schon zu unserer Kindheit ein großes Problem. Gut, dass ich dann die etwas schlagkräftigeren Argumente besaß.
Ganz am Ende hatten wir dann doch recht.
Papa. Ja, ja, die haben das Ende von dem Film wahrscheinlich verändert. Ne? Nicht anders erklärbar.
Zu dritt werdet ihr doch eure Meinung verteidigen hier.
Verteidigen schon, aber nicht durchbringen.
Also fünf, habt ihr alles bei dem Glauben wiederkommen.
Okay,
jetzt
fünf.
So, naja, gut. Ich
fünf
bin
gegen einen.
Fünf gegen einen, macht mir nichts, ne?
Drei, sechs.
Aber gegen was für einen?
Also, gehen wir wieder zurück. Na, in der Bibel ist der Gedanke genau der gleiche. Wenn ich etwas niederschreibe, dann ist es da. Dann können die Menschen daran erinnert werden, indem sie das lesen. Dann bleibt es gegenwärtig. Ich habe da mir ein paar Stellen mal rausgeschrieben, muss man jetzt nicht anschauen, wo das einfach deutlich wird, wo Gott in seinem Wort auf ein geschriebenes Wort Bezug nimmt. Wenn ein Jeremia die Schriftrollen aufschreiben soll, damit es da bleibt. Oder du zählst meine Tränen und so weiter und schreibst sie in ein Buch. Das heißt, es bleibt immer vor dir. Das heißt, wer schreibt, der bleibt. Deswegen hier eine Buchrolle. Es geht also um etwas, was wirklich Bestand haben soll. Und dann merkt man etwas, von wem kommt denn diese Buchrolle? Von wem kommt sie? Von wem kommt diese Buchrolle hier?
Von dem, der auf dem Thron sitzt.
Und wer ist der auf dem Thron sitzt, Amelie?
Gott.
Das heißt, was beinhaltet also diese Buchrolle?
Gottes Wort.
Gottes Wort. Und Gottes Wort ist?
Die Bibel.
Jawohl, und das ist was?
Die Wahrheit.
Ja. Ja, was ist es noch? Naja, schön, was ist Gottes Wort alles? Ne? Wenn wir jetzt sogar haben gerade den Gedanken hier gehabt, warum schreibe ich, dann bleibe ich. Ne?
Ja.
Gottes Wort ist?
Das Leben.
Ewig. Das Leben und ist ewig. Himmel und Erde, sagt der Herr Jesus,
werden vergehen.
Aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja? Gottes Wort ist ewig. Das ist der Gedanke hier dahinter.
Jetzt einen anderen Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob das daher passt, aber da spricht man noch immer von dem Buch, wo alles drinsteht über die Menschen.
Das kommt ganz am Schluss. Das kommt ganz am Schluss. Weil dieses Buch wird ja geöffnet und da kommt was ganz anderes raus. Dieses Buch wird uns nachher auch noch erklärt. Das beinhaltet natürlich einen ganz bestimmten Bereich jetzt, nämlich diesen Inhalt der Kapitel 6 bis 22. Das ist das, was jetzt aus diesem Weltesbuch geöffnet wird, was dann sozusagen entsteht. Und das Spannende ist, dass diese Dinge nicht nur gelesen werden, sondern gleichzeitig geschehen. Weil wenn Gott spricht, heißt es im Psalm dann, geschieht's. Gott hat wie die Welt geschaffen? Mit seinem Wort. Das heißt, Gott spricht, es werde Licht und
es
wurde Licht. Ne? Nur mit seinem Wort schafft er. Und deswegen kann der Herr Jesus auch sagen, gell, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
Wort,
das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Weil Gottes Wort Leben schafft. Das ist was. Ja? Und das ist gewaltig. Gell? Das ist so viel mehr als ein normaler Roman. Ne? Das ist ein Wort, das wirklich Wirkung hat. Das bringt das Leben. Ja, das ist ein schönes altes Lied, da heißt es auch, weil dein Wort ein Leben bringt, ne? Oder das Leben bringt. Gell? Und dein Geist das Herz durchdringt. Gell? Gott hat seine Gedanken verfasst in einer Buchrolle. Das ist eine ewige Sache. Das heißt, er will, dass diese Gedanken bleiben. Gottes Wort ist ewig. Und entsprechend wichtig soll es uns auch sein. Ne? Der Jim Elliot hat es mal sehr schön zusammengefasst mit Blick auf sein Leben und Dinge, die er losgelassen hat oder loslassen sollte. Na, dieser junge Missionar, der dann so früh auch sein Leben gelassen hat. Und da hat er gesagt, der ist doch kein Narr, der loslässt, was er eh nicht halten kann, um zu bekommen, was er nie mehr verlieren kann. In den Augen der Welt sind wir Narren. Gell? Ja. Aber hier haben wir Dinge mit Ewigkeitswert. Lasst uns das auch den entsprechenden Stellenwert in unserem Leben geben. Und das war der Hund. Ja. Lucky. Jetzt haben wir gesehen, diese Buchrolle mit diesem Gedanken, mit diesem Wort Gottes befindet sich wo? Jawohl, in der Hand, beziehungsweise auf der Hand. Das heißt, er will sie weitergeben. Gell? Das heißt, wenn Gott hier etwas aufgeschrieben hat und das weitergibt, was macht Gott dann mit dem, was hier drinnen steht?
Er macht es öffentlich.
Er macht es öffentlich. Das heißt, wen offenbart er denn damit letztlich?
Uns Menschen.
Uns offenbart er etwas, nämlich was? Sich selber. Seinen Willen. Sich selber. Gell? Das ist das, um was es hier geht. Gott offenbart sich seine Gedanken, seine tiefsten Gedanken. Stefan, wem offenbarst du deine tiefsten Gedanken? Du musst uns nicht die tiefsten Gedanken sagen, ne? Aber meiner Frau zum Beispiel, ne? Genau. Weil ihr verheiratet seid, weil du Vertrauen hast in deine Frau. Ja, weil man eine Beziehung hat. Aber dem Nachbar wirst du nicht alles offenbaren, was so in dir drin steckt, ne? Mache ich auch nicht. Ne? Gell, da merkt man schon etwas. Das heißt, Gott offenbart sich den Menschen in dieser, und er will, dass das auch bleibt. Das hat ewigen Charakter. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Was sieht jetzt der Johannes weiter? Ne? Das liegt auf der
Hand.
Und zwar auf welcher?
Rechten.
Das könnte einfach heißen, Gott hatte ein Buch in der Hand. Ne? Das heißt aber ausdrücklich auf der Rechten. Warum auf der Rechten? Ich zeige euch eine Bibelstelle. Wir könnten ganz viele anschauen. Psalm 118. Also wenn man mal die Rechte studiert, also nicht die Rechte, die jemand hat oder nicht hat, sondern die Rechte als Hand in der Bibel, dann werden wir an bestimmten Stellen gar nicht vorbeikommen. Nämlich zum Beispiel Psalm 118, Verse 14 bis 16. Darf mal jemand vorlesen? Psalm 118, Verse 14 bis 16. Liest du durch eine Luther-Übersetzung, das ist sehr schön in der Luther-Übersetzung.
Der Herr ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Sehr schön. Ja. Ja, bei manchen steht jetzt bei Vers 15 nicht die Rechte des Herrn behält den Sieg, sondern die Rechte des Herrn. Hat jemand noch eine andere Übersetzung, Vers 15?
Zelten der Gerechten.
Weiter, die Rechte.
Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen.
Okay, hat den Sieg errungen, sehr gut. Behält den Sieg, hat den Sieg errungen. Du hast eine Elberfelder, glaube ich, gell? Mhm. Willst du mal noch vorlesen?
Die 14, oder?
15? 15. 15b, die Rechte des Herrn, ab da.
Bin
118, bist du genau da.
15b, auch die Rechte des
Herrn. Ja, genau, richtig.
Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges.
Gut. Passt alles zusammen. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ne? Die rechte Hand war in der Bibel, also für was steht die?
Für Kraft.
Für Kraft. Ne? Ist heute immer noch so. Gell? Und jetzt denkt man doch, Ehud, ne? Dieser zweite Richter, der war ja gelähmt. Und zwar an welcher Hand?
Rechte.
An der rechten. Ne? Und genau den wählt Gott aus, um sein Volk zu retten. Das heißt, einer, der in den Augen der Menschen ein Schwächling war. Der war nicht nur, dass er behindert war, sondern auch noch an der rechten Hand behindert war. Na? Das ist eigentlich ein Schwacher. Und dann denkt man, wie kam Jesus in diese Welt? Er hatte kein Ansehen von Pracht und Herrlichkeit, heißt es in Jesaja 53. Der wird doch ein wunderbares Bild auf Jesus. Gell? Und dann erringt er nämlich genau durch diese Tatsache, dass er Linkshänder ist, den Sieg. Na? Denn er gürtet sein Schwert nicht auf der Seite um, sondern hier. Und da drüben schaut man ja nach. Und dann kommt er mit dem Schwert bis zu dem feindlichen König eindringen, weil keiner gemerkt hat, dass der ein Schwert dabei hat. Und sieht es auf der anderen Seite aus. Ne? Verstehen wir?
Aber ich glaube, der war auch Linkshänder.
Ja, natürlich, war er dann.
Achso, ja klar. Das, mit der,
schwierig würde er dann nicht lösen. Genau, viele Bibeln, genau, manche Bibeln übersetzen, er war Linkshänder, das Wort heißt aber wörtlich übersetzt, an der rechten gehemmt. Na? Beide Gedanken sind wieder wichtig, aber der eine erklärt dir, warum der Linkshänder war, weil er an der rechten Hand gehemmt war. Das heißt, die war behindert, die hat nicht funktioniert und jetzt war er ein Linker. Na?
Schlecht hingestellt und umgezogen.
Früher war das so, ja, tatsächlich.
Ja, ich habe gesagt, es war ganz schön für ihn,
Mhm, richtig, Mausen, genau.
Ja. Die sind gar nicht doof, ich bin auch nichts in der
Ring. Sollen wir das vermerken? Gell? Das heißt, die Rechte steht in der Bibel immer, gell, für Kraft und Stärke. Da heißt zum Beispiel in Jesaja, die Rechte des Herrn hält dich. Da muss ich immer an ein Beispiel denken von Matthias Wilke. Das war ein Prediger aus Wien, der war auch bei uns in Heidenwang, noch wo wir in Heidenwang waren. Und der hat erzählt, die haben immer sehr pragmatisch ihre Bibelstunden gehalten. Und sie waren in den Bergen mit einer Bibelschulgruppe. Und da war so ein richtig sportlicher Bibellehrer dabei. Und dann hat er an so einem Felsabhang hat er einen der Bibelschüler genommen, hat ihn hier an seinem Sicherungsding gepackt und hat ihn über den Abhang rausgehalten mit der rechten und hat mit der linken seine Bibel gezogen und hat vorgelesen, die Rechte des Herrn hält ich. Aber das vergisst er nie wieder.
Das glaube ich auch. Ja.
Also, solchen Bibelunterricht brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, wir lernen es auch anders. Ne? Die standen da drauf. Also, wenn Matthias Wilke sowas unternommen hat, musste man damit rechnen, dass sowas rauskommt. Ne? War ein sehr, sehr lustiger Bruder. Das heißt, auf der Rechten, und es wird betont, liegt dieses Buch. Das heißt, was für ein Gedanke geht einher mit dieser Buchrolle? Bitte? Stärke und Kraft. Und zwar wessen Stärke und Kraft? Gottes Stärke und Kraft. Ja? Das ist genau der Gedanke. Lucky? 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 Schau schon mal ganz kurz. Das soll aufhören. Das bringt nichts jetzt. Na? Das heißt, das ist der Gedanke der Kraft. Ja? Und Gottes Wort ist Hebräer 4, Vers 12. Was ist Gottes Wort?
Unsere Kraft.
Kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ja. Gottes Wort hat wirklich Kraft. Na, das heißt, jetzt sehen wir, das ist eine Buchrolle, die kommt von Gott. Gott schreibt seine, offenbart sich, gell, in einer Buchrolle, damit es ewig bleibt. Gell, und er will das weitergeben, es liegt auf der Hand, auf seiner rechten Hand. Na. Es ist der Gedanke der Kraft, der damit verbunden ist. Gottes Wort kommt in Kraft. Gell. Und so will es auch in unserem Leben wirken. Was sehen wir noch? Was ist das Nächste, was wir beobachten können über diese Buchrolle?
Innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln.
Jawohl. Also das Nächste ist, dass wir sehen, also das liegt auf der Rechten, das Nächste ist, dass wir sehen, dass sie innen und außen beschrieben ist. Okay? Und das sind ja alles Dinge, ne? Wenn das da steht, dann will Gott damit was ausdrücken. Was drücke ich denn aus damit, wenn das innen und außen beschrieben ist?
Dass da ganz viel drin steht.
Da steht ganz viel drin. Und was haben wir gerade gehört? Wer offenbart sich in diesem Buch letztlich?
Gott.
Und er offenbart uns nicht bloß
ein bisschen was,
sondern Gott offenbart sich uns in Fülle. Das ist doch herrlich. Alles, was wir wissen müssen über Gott, ist da drin. Verstehen wir? Gell? In der Bibel ist alles drin. Ne? Hier ist wieder ein Teil drin, in diesem Abschnitt, in dieser Buchrolle. Gell? Das heißt, Gott will, dass wir ihn
verstehen.
Dass wir ihn kennenlernen. Was drückt es aber aus uns gegenüber?
Vertrauen.
Totales Vertrauen. Das ist schön. Gell? Das drückt doch Vertrauen aus. Dass ich mich jemandem gegenüber offenbare.
Und auch Wertschätzung.
Wertschätzung. Gell? Der Herr Jesus sagt mal, das ist ganz interessant, da gibt es zwei sehr schöne Stellen. Als der Herr Jesus zum Abraham kommt, mit den zwei Engeln, kennt ihr die Geschichte? Der kommt zum Abraham zum Mittagessen, gell? Mit den zwei Engeln und die sind auf dem Weg, wohin? Nach Sodom und Gomorra, gell? Weil sie nämlich Gericht halten werden über Sodom und Gomorra. Das Spannende ist, in Sodom und Gomorra sitzt ja auch nochmal ein Gläubiger, nämlich der Lot, und der wird im Neuen Testament ja auch als Gerechter angesehen, gell? Aber da kommt interessanterweise der Herr Jesus nicht mehr mit, sondern nur die zwei Engel. Hat auch einen Grund, kann man mal drüber nachdenken. Das Spannende ist, Jesus geht zum Abraham zum Mittagessen. Na, der Abraham erkennt irgendwann, das ist ja wirklich der Herr, der hier bei mir sitzt, gell? Und dass das zwei Engel sind. Und dann gehen sie nach dem Abend, nach dem Essen noch gemeinsam spazieren. Das hat ja auch was, das ist was Wunderschönes. Das drückt mir totale Vertrautheit aus, die zwischen den beiden herrscht. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Gell? Die Engel gehen dann ein Stück voraus und Jesus bleibt mit Abraham stehen. Und dann sagt er, wie könnte ich ihm verbergen, was ich vorhabe zu tun? Das heißt, was drückt er damit aus? Totales Vertrauen. Und dann erzählt er dem Abraham, was er vorhat mit Sodom und Gomorra. Warum erzählt er denn das dem Abraham? Was macht der Abraham jetzt? Ha, Herr Jesus, das ist gut. Na, Das sind ja solche Schlawiner, die haben mich so oft übers Ohr gehauen und es wird Zeit, dass man die endlich mal sauber rüttelt.
Er stellt sich
noch schützend vor die hin und ringt um die Einwohner von Sodom und Gomorra. Gell? Das heißt, wer gewinnt denn da Gestalt in diesem Wesen Abrahams? Wen sehen wir denn da wieder?
Jesus.
Jesus selber. Das ist ein Priesterherz. Das heißt, Jesus offenbart dem Abraham, weil er ihn lieb hat, seine Geheimnisse. Aber er will auch, dass das nicht unbeantwortet bleibt. Gell? Sondern der Abraham ringt jetzt darum. Gell? Dann Amos Kapitel 3, da heißt es mal, dass Gott das, was er tut, seinen Freunden, den Propheten, offenbart. Das heißt, das ist ein Ausdruck von Freundschaft und von tiefem Vertrauen. Und jetzt passiert was Interessantes im Neuen Testament. Epheserbrief, Kapitel 1, können wir mal hineinschauen. Kapitel 1, Vers 9. Dieser eine Vers reicht schon aus. Kann mal jemand vorlesen?
Und er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, nach seinem wohlwollenden Ratschluss, den er sich vorgenommen hat in ihm.
Okay. Was hat er also? Was steht hier über Jesus und uns?
Ein Geheimnis seines Willens bekannt gemacht.
Wem? Uns. Wer ist denn uns?
Die Gläubigen.
Ja, die Gläubigen. Gell, da geht es um alle Gläubigen. Das heißt auch uns. Das heißt, was macht Jesus jetzt? Was macht Gott jetzt durch Jesus Christus?
Das Geheimnis seines Willens.
Tut er uns kund in ihm, heißt es, gell? Das heißt in Jesus. Das heißt, durch Jesus Christus nimmt Gott uns mit hinein in das Geheimnis seines Willens. Ist das nicht was ganz Gewaltiges? Wo finde ich denn das Geheimnis seines Willens jetzt?
In Gottes Wort.
In Gottes Wort. Hier, ein Teil davon ist der Inhalt dieser Buchrolle, den wir jetzt dann betrachten werden, gell? In den folgenden Abenden. Na? Hier ist die ganze Fülle abgebildet. Und jetzt merkt man schon, gell, wenn ein Mensch durch Jesus nicht kennt, das liest, dann bleibt ihm ganz, ganz viel verborgen. Petra liest, gell, heute kam sie, hast du wieder was entdeckt, ne, was dir auf einmal durch den Kopf gegangen ist. Ne, verstehen wir? Ich kenne Jesus, deswegen verstehe ich noch lange denn alles, was da drin steht. Ich werde merken, je tiefer ich Jesus kennenlerne, umso mehr werde ich die Dinge da drin verstehen. Und ich staune manchmal über Gottes Willen und wie er uns kleine Würmchen damit hineinnimmt. Seinen Willen ist doch gewaltig, oder? Das ist doch wirklich gewaltig. Der Herr Jesus sagt mal, gell, über seine Jünger, sagt er zu Maria, gell, als er ihm am Grab begegnet nach der Auferstehung, nennt er die Jünger nicht mehr Jünger, sondern seine Freunde. Das ist schon gewaltig. Gell? Das ist gewaltig. Durch Jesus dürfen wir jetzt Gottes Freunde sein. Und er nimmt uns mit hinein in das Geheimnis seines Willens. Das ist eine große Ehre. Aber er nimmt uns nicht mit hinein, damit wir einfach daneben stehen und sagen, oh, Stefan, guck mal, was ich alles weiß. Ha? Weißt du ja auch so viel? Und dann holt der Stefan mal aus und dann bin ich so klein. Ne? So, also, verstehen wir, gell? Dafür macht er es nicht, sondern denkt mal dran, was macht der Abraham? In Anbetracht dessen, was er da kommen sieht, fällt er auf die Knie und ringt um die Menschen. Es geht nicht um die Unterhaltung in unserem Leben, gell? Sondern dass Jesus Gestalt gewinnt in uns. Auch, dass wir ringen, gell, um die Menschen. Und auch in dem, was mir jetzt in der Buchrolle, manches weiß man ja schon, ne, hat man schon mal gehört, wir haben ja manches auch an den Abenden schon besprochen, ne, was dann noch so kommen wird, gell, in der Offenbarung. Das darf uns auf die Knie bringen, zu beten für die Menschen, die Jesus noch nicht haben. Zu beten für diese Welt. Auch, dass Gott uns gebraucht in dieser Welt, dass wir die Zeit auskaufen, bis es soweit ist. Ne. All diese Dinge darf genau das bestärken. Wir werden manches vielleicht auch nicht verstehen von dem, was da in den folgenden Kapiteln steht. Das ist gar nicht entscheidend. Die Grundzüge und je länger wir Jesus kennen, je tiefer, umso mehr werden wir verstehen. Na? Und dann darf es uns umso mehr ein Anliegen werden, dass wir richtig darauf reagieren. Jetzt passiert aber noch etwas. Na? Der Herr Jesus will sich also offenbaren, gell? Das ist eine ewige Sache. Das hat wirklich Kraft. Das ist innen und außen beschrieben. Gell? Gott offenbart uns nicht bloß ein kleines, klitzekleines Stückchen von sich, sondern wirklich eine Fülle. Das ist vollkommen. Ne? Alles, was wir wissen müssen, wird uns geoffenbart. Ja. Ist echt gewaltig. Ne? Und trotzdem wird es so viel geben, was wir erkennen, wenn wir ihn mal sehen, wie er ist. Ne? Wo wir staunend daneben stehen werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Aber es ist so. Aber jetzt beobachtet der Johannes noch eine Sache. Und die lässt ihn schockiert zurück, nämlich Jawohl, es sind Siegel dran an dieser Buchrolle. Und zwar wie viele?
Sieben.
Siegel, und zwar sieben Stück.
Immer sieben.
Immer wieder sieben, gell? Die Offenbarung haben wir ja gesehen. Ich habe ja dieses Blättchen da mal rausgegeben. Ja? Ich glaube, ihr zwei habt es noch gar nicht. Ich kann euch das mal noch abziehen. Ich habe es jetzt digitalisiert, nachdem du es mir nochmal gegeben hast. Genau, richtig. Ich mache euch das bis zum nächsten Mal. Du hast es, glaube ich, auch noch nicht. Oder? Über die Offenbarung mit der Einteilung, mit den Kapiteln, mit diesen Abläufen und der Zahl 7 und so weiter in der Offenbarung. Ich mache euch das nochmal. Mhm, genau. Genau. Auf alle Fälle, ja, die 7, für was steht die? Biblisch? Vollständigkeit, Vollkommenheit. Gell? Na, durch Schöpfung, da sehen wir das erste Mal die 7. Am siebten Tag war alles, sehen wir, alles vollkommen. Gell? 7 hat immer so einen Gedanken von Vollkommenheit. Das heißt, hier ist was drauf? Ein vollkommenes Siegel. Was bedeutet denn ein Siegel?
Dass nicht alle reinschauen dürfen.
Richtig. Ein Siegel verschließt eine Sache. Wenn wir jetzt wieder eine Konkordanz nehmen und mal das Siegel studieren, fällt euch Bibelstellen ein, wo ein Siegel vorkommt. Also mindestens eine müsst ihr hinkriegen.
Am Grab.
Am Grab. Ne? Gibt es ein schönes Lied von Matthias Claudius. Die Schriftgelehrten, wie geht's? Die Schriftgelehrten.
Die Schriftgelehrten.
Ja, die denken, da geht es darum, wie die klug denken und wollten weise sein, sie hüteten das Grab und versiegelten den Stein. Gell? So, ne? Da wird versiegelt, dass das Ding zu ist und dass keiner das einfach aufbrechen darf. Aber das Dumme ist, Jesus kehrt sich nicht um das Siegel der Schriftgelehrten, ne? War dann doch offen. Wo wird noch versiegelt in der Bibel? Also zwei Stellen kriegen wir mindestens noch zusammen.
Die Gläubigen werden versiegelt.
Super, perfekt. Die Gläubigen werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, gell? Richtig, und damit wird was ausgedrückt?
Dass sie Gott gehören.
Dass sie Gott gehören, wem gegenüber? Also ich sehe dein Siegel nicht.
Nee.
Du meinst auch nicht, ne?
Der Teufel hat keine Macht mehr.
Doch, richtig, das ist es, gell? Ah, ja. Das dröhnt, ne? Genau. Gell? Es ist ein Siegel, das ist sichtbar in der unsichtbaren Welt. Aber in der unsichtbaren Welt sieht man das Siegel an uns. Und die unsichtbare Welt sieht, hoppla, der Stefan, der ist versiegelt. Der gehört Jesus. Ja, der Teufel versucht trotzdem, uns ein Bein zu stellen, aber er weiß ganz genau, der Stefan gehört Jesus. Da kann ich nichts dran ändern. Ja, das ist versiegelt.
Aber er macht trotzdem weiter
versuchen,
oder?
Ja, er versucht trotzdem weiter. Ne? Aber das Siegel kann er nicht brechen. Das ist schön. Gell? Das ist versiegelt. Das ist eine endgültige Sache. Na, dann, wo haben wir noch ein Siegel? Also bringen wir noch was zusammen. Fällt uns noch eine Stelle ein. Altes Testament. Da wurde auch einer weggesperrt. Auch mit einem Stein. Auch ein Siegel drüber. Auch in einem Loch, in einem Dunklen.
Jeremia.
Ah, auch, aber da war kein Stein drauf. Zumindest steht nichts drin. Aber du bist ganz nah dran. Das war nach dem Jeremia. Wer wurde in ein Loch geschmissen? Stein drüber. In der Hoffnung, dass er das Ganze nicht überlebt. Am nächsten Tag wurde
Daniel.
Daniel! Der Stein beim Daniel wurde nämlich auch versiegelt. Gell? Das hat auch einen Abschluss dargestellt. Dann haben wir noch ein Siegel, zum Beispiel, als nämlich die Frau vom König Ahab in seinem Namen die Briefe schreibt, um den Naboth töten zu lassen, mit diesem hinterlistigen Plan, ne, wo sie die falschen Zeugen ruft. Da versiegelt sie den Brief mit dem Siegel des Königs. Ne, dass die, die das empfangen, wissen, das kommt vom König. Kommt es natürlich gar nicht. Aber der König hat sich auch nicht dagegen gewehrt. Ne. Ja. Dann gibt es noch ein Siegel. Noch jemand versiegelt. Der Heilige Geist versiegelt die Gläubigen. Und jetzt gibt es zum Heiligen Geist, da hat man sehen, ein Pendant in das Bösen. Ne? Gott hat als Gegenüber, der Teufel äfft ja alles nach. Ne? Der Teufel, hat mal Luther gesagt, ist der Affe Gottes. Und die heilige Dreieinheit wird vom Teufel auch nachgeäfft in der Bibel. Gell? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und da finde ich genau auf der Gegenebene den Teufel, den Sohn, den Antichristus, ne, anstelle von Christus. Und wer ist das Gegenüber vom Heiligen Geist? Wer tut? Gell, der Heilige Geist bewirkt, dass die Menschen Jesus anbeten. Und es gibt einen Mann, der bewirkt, dass die Menschen den Antichristen anbeten durch seine Zeichen und Wunder.
Dieser Prophet.
Richtig, der falsche Prophet. Und der versiegelt die Menschen mit
dem Malzeichen,
mit dem Malzeichen des Tieres. Ja? Also, wird man viele Stellen finden über Siegel in der Bibel. Gell? Mhm. Ganz spannende Stellen. Das heißt, ein Siegel drückt aus, dass es... Genau, richtig. Ne? Das drückt erstmal aus, das ist ein Besitztum, das kommt von irgendjemand. Und es drückt aus, da kann ich nicht einfach was dran machen. Da brauche ich eine Berechtigung. Das heißt, diese Schriftrolle, die der Johannes jetzt hier sieht und die so spannend immer scheint, gell? Das machen wir sie nochmal hier hin. Diese Schriftrolle, und das ist das große Problem, ist versiegelt.
Ja, aber dann sieht er doch nicht, dass hier vorne und hinten beschriftet ist.
Das sieht er schon, woran sieht er das? An der Außenseite. Richtig. Ne?
Aber innen sieht
er es nicht. Ja, richtig. Aber das weiß er. Das ist ja die Logik, ne? Dass die Schriftrolle innen auch beschrieben ist. Man macht die auf und da innen ist sie beschrieben. Ja, aber er sieht, hier außen sind auch Schriftzeichen drauf. Ne? Ich habe jetzt bloß 4 Siegel untergebracht auf meiner. Verzeiht mir das. Aber ja, so kann man sich das vorstellen. Ich habe so eine Schriftrolle und dann waren oben die Siegel drüber. Die konnte man nicht öffnen. Und jetzt stehen wir vor einer sonderbaren Situation. Wie reagiert denn der Johannes da drauf?
Der weint.
Der weint. Warum weint denn der Johannes jetzt?
Weil niemand das Siegel aufmachen kann.
Weil niemand, gell, keiner ist würdig, diese Siegel zu öffnen. Und warum weint der Johannes da? Warum?
Weil er vielleicht wissen will, was da drin steht.
Also es könnte Neugier sein, gell?
Also ich
freue
mich, wenn ich nicht.
Oder weil er glaubt, das Wort Gottes kommt nicht zu den Menschen.
Jawohl. Na? Jetzt müssen wir vorstellen, der Mann ist ja ergriffen vom Heiligen Geist in dem Moment, gell? Dort in der Ewigkeit. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es reine Neugierde war, die ihn zum Heulen gebracht hat. Sondern, na, wenn er ergriffen ist vom Heiligen Geist, dann wird es vielmehr was ganz anderes sein. Dann ist es ihm eine große Not, dass dieses Wort Gottes verschlossen ist. Denkt man nochmal dran, gell? Das bringt doch das Leben, da steckt Kraft dahinter. Das sind Gottes Gedanken, Gott will sich offenbaren. Und jetzt will er sich offenbaren und es bleibt verschlossen. Das heißt, wir sind draußen.
Ja, außerhalb, verloren.
Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo genau dieser Vorgang beschrieben wird. Jesaja 29, wenn wir mal aufschlagen, findet man genau das Gleiche wieder und findet man es erklärt. Und dann verstehen wir auch ein Stück mehr, warum der Johannes weint. Jesaja 29, Vers 11, also wir können mal lesen, ab Vers 9. Und da geht es in diesem Kapitel um das Volk Israel und die Verblendung des Volkes Israel und wie Gott jetzt Feinde herbeiführen wird. Aber diese Feinde, wie über Nacht, wie im Traum, werden die verschwinden. Und dann wendet er sich ab Vers 9 wieder dem Volk Israel zu. Und jetzt sagt er was ganz Interessantes. Das darf mal jemand vorlesen. Jesaja 29 ab Vers 9 bis Vers 12.
Starret hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind. Seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht vom starken Getränk. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter die Seher hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht, lies doch das, und der spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt.
Gut.
Eindeutig.
So, das ist genau das gleiche Vorgehen. Ne? Das heißt, vielleicht hat er Johannes sogar genau daran gedacht. Was drückt Gott also an der Stelle aus mit dieser Übergabe? Ne? Das ist ja schon fast wie ein Hohn. Ich gebe dem Stefan ein Buch und sage, lies mal, und das versiegelt. Und er kann das Siegel nicht brechen. Ne? Ne? Versteht, was drückt Gott aus dem Volk Israel gegenüber damit?
Gericht.
Das ist Gericht. Das ist ein Gericht Gottes, wenn er spricht und der Mensch nicht mehr hören kann. Denkt man nur an die Stelle, wo Jesus beginnt, in Gleichnissen zu reden, Matthäus 13. Warum beginnt der Herr Jesus in Matthäus 13 in Gleichnissen zu reden?
Weil er nicht will, dass die Menschen das verstehen.
Richtig, gell? Im Religionsunterricht werdet ihr was anderes lernen. Dann wird man euch sagen, der hat in Gleichnissen gesprochen, damit die Menschen das besser verstehen. Das stimmt aber gar nicht. Das steht gar nicht in der Bibel.
Das ist umgekehrt.
Das ist umgekehrt gewesen. Es gibt schon Gleichnisse, die er verwendet, um Dinge zu illustrieren.
Ja,
ne?
Ja.
Aber in Matthäus 13, bei den Himmelreichsgleichnissen, ist es genau umgekehrt. Da sagt er, das mache ich jetzt ganz bewusst, damit sie nicht hören und verstehen und sich am Ende noch bekehren.
Wieso Säule dann nicht ganz aufgehört zu reden.
Weil es immer noch Menschen gab,
die
es verstanden haben. Den anderen wird es zum Gericht. Das ist dramatisch, gell? Das gibt es auch bei Gott. Das ist, ne? Damit müssen wir leben lernen. Dass wenn Gott Gericht hält, dann hält er Gericht. Deswegen ist es so wichtig, dass sich Umkehr so lange Zeit dafür ist. Das ist schockierend, oder?
Ja.
Also ich finde die Stelle immer wieder schockierend. Ne? Man hat so gern so ein Bild von so einem lieben Gott. Ne? Und bei diesem Bild von lieber Gott steht das G für guter, O für Opa und total taub, die zwei T. Ne? So stellen sich viele Menschen den lieben Gott vor. Ne? Wie einen guten Opa, total taub. Ja. Der hört nichts, sieht nichts, kriegt nichts mit. Ich kann machen, was ich will, das immer lieb. Und wenn ich komme, streichelt er mich. Ne? Ja. Versteht mich nicht auf den Schoß und alles gut, mein Kind. Ne? Ja. So ist Gott aber nicht. Die Bibel zeigt uns, dass Gott völlig anders ist.
Ja. Das ist im Verlauf der Bibel ständig so.
Richtig, ja.
Dass Strafen kommen oder für ja. irgendwelche, weil die Menschen ja. nicht hören.
Ja.
Er gibt immer wieder eine Chance und die wird vertan.
Ja.
Und dann kommt eine Strafe, die aber vorher
angekündigt wurde, ja. dass sie wenigstens dann lernen und sie tun es wieder.
Aber was ja. ich mir überlegt habe, ich muss das mal kurz, Entschuldigung, aber Apostelgeschichte 13,29. Nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Kreuz. Und da frage ich mich jetzt, die Frage, die brennt, nachdem alles so gekommen ist, wie Gott es wollte, vorher wollte, wie es von Anfang an geplant war, dann hatten die Juden doch keine Chance, anders zu sein, wenn es doch schon wirklich geplant war.
Du wirst in der Bibel immer zwei Linien sehen. Das eine ist, dass Gott plant, und dass er in Voraussicht handelt, ich habe mal ganz viele Stellen dazu ausgearbeitet, ich kann da mal ein bisschen was dazu auch geben, dass Gott in Voraussicht handelt, weil er weiß, der Mensch wird so und so handeln. Aber Gott bestimmt nicht den Menschen dazu, in dem Sinne, dass er chancenlos ist, in seiner Sünde handeln zu müssen. Es gibt einen Punkt, wo Gott den Menschen dahin gibt. Wenn der Mensch Warnungen dahin gehen hat lassen, dann sagt Gott irgendwann auch, wie beim Biliam, dann geh.
Ja, oder bei Paro.
Und dann gehst du aber auch in dein Unglück und dann kommst du auch nicht mehr raus. Das heißt, dann gibt dich Gott dahin in die Sünde sozusagen. Aber das ist nicht, dass Gott dich bestimmt hat zu sündigen, in dem Sinne, dass er das gesagt hat, naja, die Selina, die muss halt in Zukunft in Sünde leben, sondern der Wunsch ist ja, dass jeder Mensch gerettet wird. Nur wenn du das abschlägst, dann kann es auch sein, dass ein Punkt kommt, wo Gott sagt, dann geh.
Weil er hat und ja dann, auch durch die Propheten immer wieder darauf hingewiesen.
Immer wieder, ganz genau. Und ja, genau. Und du wirst vielleicht, um das bloß zusammen, wir müssen uns da eh nochmal dann in Ruhe zusammensetzen für das Thema, aber du wirst, um das vielleicht zusammenzufassen, immer wieder genau das sehen. Du hast einen Gott, der ringt um den Menschen. Der ringt. Und der deswegen auch Dinge ankündigt. Aber der den Menschen auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit lässt. Dann aber auch mit Konsequenz. Und das ist das, was die Bibel uns immer wieder dann auch vor Augen führt. Ja. Und so würde ich es auch an dieser Stelle hier sehen. Das heißt, Gott hat diese Sache im Alten Testament schon erklärt. Das ist ein Ausdruck des Gerichtes. Dass er sich offenbaren will, aber dass es versiegelt bleibt und der Mensch es nicht öffnen kann. Und jetzt sagt er sogar, was das Problem ist. Jesaja 29, wenn wir nochmal hineinschauen ganz kurz. Und mal die folgenden Verse lesen ab Vers 13.
Der Herr spricht, weil dieses Volk sich nur mit seinem Mund zu mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt. Aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich nur nach angelernten Menschengeboten fürchten. Deswegen will ich auch mit diesem Volk wundersam umgehen, wundersam und wunderbar, sodass die Weisheit seiner Weisen vergeht und die Klugheit seiner Klugen sich verbirgt.
Gut. Und so wundersam ist dieses Vorgehen, oder? Gott will sich offenbaren und es ist versiegelt. Ich kann es nicht öffnen. Das ist doch seltsam. Und Gott macht solche Dinge, um uns zum Stutzen zu bringen, um uns zum Nachdenken zu bringen, um uns an den Punkt zu bringen, zu erkennen, hoppla, was ist da los? Okay? Und an der Stelle erklärt er das und sagt, das Problem bei meinem Volk ist, dass es sich mir mit, wie nahen? Mit dem Munde und mit ihren Lippen. Das war also was für ein Volk nach außen, von außen betrachtet. Wie haben das ausgeschaut, das Volk? Fromm. Die haben fromm geschwätzt. Die haben fromm geredet. Vielleicht frommer als wir, wer weiß es. Na? Wie geht's weiter, was tun sie noch? Das heißt, die haben fromm geredet, haben vielleicht schöne Lieder gesungen, aber was ist das Problem? Ihr Herz ist fern von mir. Innen drinnen schaut es komplett anders aus. Gell? Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ihre Furcht,
mein angelerntes Menschen.
ist nur ein angelerntes. Was ist denn Gottesfurcht? Wie drückt sich Gottesfurcht aus?
Ehrfurcht.
Jawohl, Ehrfurcht. Und wie drückt sich die aus? Wenn ich Ehrfurcht habe vor den Eltern, wie drückt sich das aus? Was machen die Kinder dann?
Sie sind gehorsam.
Sie sind gehorsam. Und genau das ist Furcht in der Bibel, Gottesfurcht. Drückt sich aus, dass ich Gottes Gebote halte. Das heißt, da waren voll, wenn man das von außen beobachtet hätte, hätte man gesagt, das ist aber Hammer. Die tun ja, was Gott sagt. Die tun doch die Gebote. Und die reden fromm und die singen schöne Lieder. Aber das Problem ist, Gott sieht ihr Herz. Die singen fromm und die reden fromm, aber ihr Herz ist fern. Und die tun die Gebote. Aber warum tun sie die Gebote?
Weil es gut aussieht.
Ja, weil es gut aussieht, wenn man es ihnen halt beigebracht hat. Ne? Weil der Peter den Frieden gelehrt hat, das muss man tun, wenn man ein guter Israelit sein will. Und dann habe ich es halt gemacht.
Ja.
Aber mein Herz war ganz woanders. Und dann kennt man das auf einmal auch, wie oft ist unser Leben doch ganz genauso. Ne? Wie oft stehen wir in der Gefahr, dass man die Dinge halt tut, weil es halt in der Gemeinde so üblich ist. Weil man das vielleicht als Kind so gelernt hat von den Eltern. Aber mein Herz ist ganz woanders.
Das trifft voll auf die katholische Kirche zu.
Ja, das ist richtig. Aber wir müssen aufpassen, das trifft ganz schnell auch auf uns selber zu. Gell? Ja. Und ich muss mich auch immer fragen, wo ist in meinem Leben das wirklich so? Ne?
Ja,
richtig.
Wie ist es dann mit Namen?
Ne? Und deswegen glaube ich, lasst uns am allertiefsten in unser eigenes Leben schauen.
Ja.
Wir sind auch nicht anders. Wie schnell neigen wir dazu, Dinge zu tun? Naja, das ist halt so in der Gemeinde. Oder das haben halt Mama und Papa immer so gesagt. Aber tue ich es, weil ich der Überzeugung bin, dass es vor Gott richtig ist. Das ist der springende Punkt. Gott sieht mein Herz. Verstehen wir? Und da bleibt Gottes Offenbarung dem Volk verschlossen. Das ist schockierend. Und so ist es jetzt auch an dieser Stelle. Gottes Offenbarung ist versiegelt. Und als der Johannes das sieht, bricht er in Tränen aus. Warum? Jetzt verstehen wir ihn noch viel tiefer. Was drückt das nämlich aus? Was ist das Problem? Um es mit einem Wort zusammenzufassen. Was ist das Problem? Warum ist die Schrift versiegelt? Wegen unserer Sünde. Das ist das Problem. Und da kann der Johannes doch gar nicht anders. Das bewegt den Johannes, das tut ihm weh, verstehen wir, gell? Dass sich Gott offenbaren will und es geht nicht wegen der Sünde. Gott bleibt ein verborgener Gott. Wir hatten es auch an dem Abend gehabt, im Young Camp, gell? Gott ist ein verborgener Gott wegen unserer Schuld. Das war nicht immer so, denken wir nur an den Garten Eden, wie war das da mit Gott? Ja, was hat er gemacht? In der Kühle des Abends kam er. Wozu kam er denn in der Kühle des Abends in den Garten?
Gesellschaft haben.
Ja, das ist bei uns doch genauso. Wenn es 30 Grad am Tag hat und dann kommt so die Kühle des Abends und dann kommt ein Besuch und man setzt sich auf die Terrasse oder geht spazieren, dann ist das einfach schön. Da kann man Gemeinschaft haben, da kann man Gemeinschaft genießen. So war das auch im Garten Eden und dann kam die Sünde dazwischen und seitdem ist Gott ein verborgener Gott.
Hat sich zurückgezogen,
ja. Ja, die Sünde steht dazwischen. Und wir begreifen Gott nicht mehr. Und das ist auch ein Punkt, ne? Das führt dazu, dass wir so vieles nicht verstehen von Gott. Der William Busch hat erzählt, wie er im Ersten Weltkrieg in Frankreich im Graben lag und seine Mutter hat ihm einen Brief geschrieben, wie zu Hause die Zustände sind. Und da hat der William Busch gesagt, er hat es überhaupt nicht begreifen können, weil so kannte er sein Zuhause ja nicht. Na, er war so fern von der Heimat, dass er diese Briefe seiner Mutter nicht verstanden hat. Und da geht es uns manchmal ganz genau, wir sind so fern von Gott, dass wir die Dinge nicht mehr verstehen. Und jetzt beginnt was Neues, nämlich in welchem Moment? Der Johannes verzagt förmlich und da kommt dieser Engel, gell? Das ist ja, da könnte man doch so viel rausholen aus diesem Text. Ich möchte an einer Stelle hängen bleiben. Der Engel, der fragt, gell? Wer ist würdig zu öffnen? Der Johannes weint jetzt über diese Tatsache, dass Gottes Offenbarung verschlossen bleibt. Und es darf uns auch ins Weinen bringen, wenn Gottes Offenbarung verschlossen bleibt. Den Menschen um uns herum, vielleicht auch uns selber. Mhm. Gell? Also bitte nicht, dass wir jedes Mal, wenn man was nicht versteht, in der Bibel das Gefühl hat, es steht Sünde zwischen mir und Gott. So steht es nicht da. Ne? Das bleibt auch ein Stück weit eine Sache, wo ich hineinwachsen bitte. Gell? Hier geht es um eine Grundsatzgeschichte. Ne? Habe ich Zugang zu Gott oder habe ich ihn nicht? Wir sind als Gläubige mit hineingenommen. Aber wodurch? Wir haben das vorhin gelesen. Wer nimmt uns mit hinein in dieses Geheimnis Gottes, Epheserbrief? Denkt nochmal dran. In
Christus.
Christus. Und jetzt weint der Johannes. Und was sagt dann der Engel zu ihm? Der Älteste, Vers 5.
Der Löwe aus dem Stamm.
Halt davor.
Also.
Weine nicht. Und was sagt er dann? Sieh. Ha, herrlich, verstehen wir. Und das kennen wir doch alle auch, da sind wir gefangen genommen in den ganzen Umständen, die uns traurig machen. Das können geistliche Dinge sein, sind manchmal aber auch ganz, ganz banale, weltliche, alltägliche Umstände, die uns zum Weinen bringen. Und dann sagt der Älteste, wein nicht, sondern schau. Und zwar wohin?
Auf den Löwen.
Auf den Löwen, der überwunden hat. Verstehen wir, auf den Sieger. Ne? Und dann tritt nämlich wer hervor? Jesus Christus. Verstehen wir? Und da heißt es im Psalm 34, Vers 6, einer der schönsten Verse, einer der schönsten Psalmverse überhaupt. Die auf ihn sehen, Amelie, wie geht's weiter? Weißt du noch? Perfekt. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Gesicht wird nicht, haben wir gelernt in den Ferien, wird nicht zu Schanden werden. Okay? Weine nicht, schau auf Jesus. Herrlich. Das darf wie ein Ruf sein, ein altes Weinen unseres Lebens. Wenn wir traurig sind, wenn wir verzagt sind, egal was es ist, ob es alltägliche Dinge sind oder ob es auch geistliche Nöte sind, lasst uns schauen wieder auf Jesus. Weine nicht, seh. Gell? Die auf ihn sehen, Psalm 34, 6 kann man daneben schreiben. Gell? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Gesicht soll nicht zu Schande werden. Gell? Da werde ich nicht zu Schande. Das ist herrlich. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Gell? Ich stand mal an einer Kasse, an einer Autobahnraststätte. Und da hatte ich davor über diesen Psalm nachgedacht. Und dann wollte ich mein Essen bezahlen und gehe mit meinem Tablett an die Kasse und dann schaut mich die Kassiererin an und dann stoppt sie hinter mir, da waren Schlange, haben bestimmt 10 Leute hinter mir gestanden. Da stoppt sie, dann sagt sie, was ist denn mit Ihnen los? Sie strahlen so. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein fröhliches Herz. Dann hat sie gesagt, das müssen Sie mir jetzt erklären. Und dann hat sie ihre Kollegin gerufen, das aufgestanden ist von der Kasse weggegangen. Und dann konnte ich mit ihr reden über Jesus. Und dann habe ich ihr noch eine Bibel schenken dürfen. Die hat sich so gefreut. Ne? Die hat gesagt, so was hat sie noch nie erlebt. Das hat Jesus geschenkt, ne? Die auf ihn sehen, werden strahlen. Und ihr Gesicht wird nicht zu schauen. Weine nicht, sieh. Und jetzt begreife ich auch, warum nur das Lamm die Buchrolle öffnen kann. Warum? Weil was schuld war an dem Siegel?
Die Sünde.
Gell? Und deswegen tritt das Lamm hervor, gell? Geschlacht, wie ein geschlachtetes Schatzhaus. Verstehen wir, gell? Das ist der Löwe, der überwunden hat, ist in Wirklichkeit auch ein Lamm. Das sich für mich hat schlachten lassen. Damit ich in die Gegenwart Gottes wieder treten kann. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht wunderschön? Gell? Und dann hat man diese Stunden, wo man mit seinem eigenen Versagen konfrontiert ist, wo man das Gefühl hat, gell? Und diese Gedanken kommen, Gott hat mir nichts mehr zu sagen. Was will denn Gott mit so einem wie dem Peter oder dem Friede anfangen? Und dann tritt wieder das Lamm in den Mittelpunkt. Und dann freue ich mich, dass es Jesus gibt und er hat mich mit Gott versöhnt. Und gerade deswegen darf ich kommen zu Gott und er wird mir trotzdem sich offenbaren. Ist das nicht herrlich? Weil Jesus bezahlt hat am Kreuz für Sünde. Das ist mein Zugang zu Gottes Willen, zu Gottes Gedanken, zu Gottes Schrift, das Lamm. Und es ist ja schön, gell, wenn wir das mal hineinschauen in den Vers 5, oder? Da sagt der Älteste, sie, es hat
überwunden.
Und jetzt schaut mal, wozu hat es denn überwunden? In dem Satz steht drin, wozu es überwunden. Siehe, es hat überwunden. Dann erklärt er, wer überwunden hat und dann erklärt er, wozu. Um das Buch zu öffnen, verstehe? Um diese Barriere zwischen Gott und mir wegzunehmen. Habe ich jetzt zum Beispiel bei mir farblich markiert, zu überwunden in der gleichen Farbe wie zu öffnen. Das gehört doch zusammen. Er hat überwunden, um zu öffnen. Um mir den Zugang zu Gott zu schaffen. Um mich mit hineinzunehmen in dieses Geheimnis von Gottes Willen. Ist das nicht gewaltig, was da steht? Was Jesus da gemacht hat, um mich hineinzuholen in die Gemeinschaft mit Gott, oder? Das ist ein Teil Gemeinschaft, wenn ich jemand in meine Geheimnisse mit hineinnehme. Und was für eine Gemeinschaft? Das Lamm hat überwunden, um zu öffnen. Ist das herrlich? Deswegen muss das Lamm das Buch nehmen und öffnen. Das nächste Mal wollen wir noch ein bisschen nachdenken über das Lamm. Wie es hier dargestellt wird, und den Löwe. Ja? Finde ich auch spannend. Ist das okay? Für heute reicht's, wenn ich auf die Uhr schaue. Ja? Aber ich glaube, den Gedanken dürfen wir mitnehmen. Wir haben gesehen, diese ewige Gültigkeit von Gottes Wort, diese Kraft, die in Gottes Wort steckt, wie wichtig Gottes Wort damit ist, auch für uns und unser Leben. Wir haben aber auch gesehen, gell, wie gewaltig das ist, dass Gott uns mit hineinnehmen will in seine Geheimnisse. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich draußen wären, wenn er Jesus uns den Zugang gegeben hätte in diese tiefe Gemeinschaft. Na, was sollten wir jetzt machen?
Danken.
Danken. Und was sollten wir dann machen, wenn uns jemand schon so einen Zugang gibt? Dann nutzt man auch. Na, verstehen wir, gell? Wir haben so viel Zeit, für alles Mögliche. Verstehen wir, gell? Lass uns doch auch viel mehr Zeit damit verbringen, diesen Zugang zu dem lebendigen Gott zu nutzen, indem wir auch sein Wort lesen, indem wir reden mit ihm im Gebet, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Lasst uns doch hinzutreten vor diesem Thron Gottes. Lasst uns hineinschauen in seinen Willen, wo er sich uns offenbart, wie er wirklich ist. Und das können wir mit hinausnehmen in unser Leben. Verstehen wir? Ja? Ich würde sagen, an der Stelle schließen wir und beten noch gemeinsam. Thank you.